die Jesus hier erzählt. Man kann sich diesen eindrucksvollen Bildern von Reich und Arm und auch von Himmel und Hölle gar nicht entziehen. Dabei ist das, was Jesus hier erzählt, in der Bibel ganz einzigartig. Nirgendwo sonst wird so etwas erzählt über Himmel und Hölle. Trotzdem hat diese Geschichte unsere Vorstellung von Himmel und Hölle sehr geprägt. Und das über viele Jahrhunderte weg. Lazarus in Abrahams Schoß, der Reiche in den Flammen der Hölle. Und man kann das richtig vom inneren Auge vor sich sehen. Wissen wir jetzt Bescheid, wie das ist mit Himmel und Hölle? Ich durfte als 20-Jähriger teilnehmen an einer Tournee des Berliner Jugendchors in die USA. Wir haben da in vielen methodistischen Kirchen Konzerte gegeben. Und dabei gab es ein Lied, das wir wohl in jedem Konzert gesungen haben, ein Spiritual, das beim Chor und beim Publikum gleichermaßen beliebt war. Dieses Spiritual besingt die Geschichte, die wir gerade aus dem Neuen Testament gehört haben. Es hat drei sehr schlichte Strophen und einen einprägsamen Refrain. Ich singe mal vor. Ihr braucht keine Angst zu haben, ihr müsst das nicht lernen jetzt. Ich singe es nur vor. Erstmal auf Englisch. Poor man Lazarus, sick and disabled. Dip your finger in the water, come and cool my tongue, cause I'm tormented in the flame. Das heißt, armer Mann Lazarus, krank und behindert, tauch deinen Finger in das Wasser, komm und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in den Flammen. He had to eat crumbs from the rich man's table. Dip your finger in the water, come and cool my tongue, cause I'm tormented in the flame. Er musste die Krümel vom Tisch des reichen Mannes essen. Komm, tauch deinen Finger ins Wasser und kühl meine Zunge, denn ich leide hier in den Flammen. Und dann kommt der Refrain. I'm tormented in the flame, I'm tormented in the flame. Dip your finger in the water, come and cool my tongue, cause I'm tormented in the flame. Zweite Strophe. Rich man Davies, he lived so well, but when he died, he went straight to hell. Reicher Mann Davies oder Davies, er lebte in Saus und Braus, aber als er starb, da ging es auf direktem Weg in die Hölle. Und dann wieder der Refrain, dip your finger in the water und so weiter. Und die dritte Strophe, I want to shout, I want to sing. Dip your finger in the water, come and cool my tongue, cause I'm tormented in the flame. I want to praise my heavenly King. Dip your finger in the water, come and cool my tongue, cause I'm tormented in the flame. Ihr merkt das sicher, dieses Lied ist ja keineswegs melancholisch oder ernst, sondern da spricht sich eine fast diebische Freude darüber aus, dass dann auf der anderen Seite alle Verhältnisse umgekehrt werden. Da sind die Armen und Verachteten mit einem Mal die Ausgezeichneten und die Reichen und Angesehenen sind dann ganz unten. Eine besondere Faszination in diesem Lied ist diese Aufforderung, tauch den Finger in das Wasser, komm und kühl mir die Zunge. Das zeigt einerseits die Qual des reichen Manns, aber andererseits zeigt das ja auch die neue Rolle, die der Lazarus hat. Er soll immer noch Diener sein, er soll noch kommen und dem Reichen die Zunge kühlen, aber er muss nicht mehr Diener sein, das ist vorbei. Ganz klar ist, dass dieses Lied sich mit dem Lazarus identifiziert. Und das ist kein Wunder, denn die Menschen, die diese Lieder, die Spirituals gemacht haben, die kannten solche Situationen zur Genüge. Sie waren ja Sklaven in Amerika, die reichen Menschen bedienen mussten von vorne und hinten. Und darum gibt es hier diese riesige Freude über die Umkehr aller Verhältnisse. Man kann das gut nachempfinden, denn was für ein Leben hat der Lazarus vorher gehabt? hingeworfen, so heißt es wörtlich, vor die Tür des reichen Mannes ist er, gestrandet und am Boden zerstört. Er begehrt sich zu sättigen von dem, was von des reichen Mannes Tische fällt. Und das waren wohl keine Krümel, sondern üblicherweise haben damals die reichen Leute sich ihre fettverschmierten Finger vom Mahl mit so Fladenstückchen abgewischt und die dann weggeschmissen. Das war das, wovon sich der Lazarus, was er gerne haben wollte. Aber kriegt er es überhaupt? Die Geschichte sagt ja, er liegt draußen vor der Tür, vor des reichen Mannes Tür. Kriegt er da noch was ab von dem, was die Reichen wegschmeißen? Stattdessen ist er selber sowas wie ein Appetitanreger für die streunenden Hunde, die ihm die Schwären lecken. Als Lazarus stirbt, da ist von einem Begräbnis nicht die Rede. Das war wohl auch nicht üblich für so einen armen Menschen. Der wird irgendwie entsorgt worden sein wie Abfall. Aber überraschend ist, dass dieser Mann einen Namen hat in der Geschichte. Er heißt Lazarus. Der reiche Mann dagegen, der heißt in der Geschichte einfach nur reicher Mann. Das ist alles, was man über ihn sagen kann. Das reicht. Im Leben ist es ja normalerweise umgekehrt. Da haben die Reichen einen Namen, den jeder kennt. Aber Lazarus ist Gott bekannt. Lazarus, das leitet sich ab von dem Hebräischen für Gott hilft. Im Himmel wird der Tod des Lazarus ganz anders aufgenommen als auf der Erde. Da tragen ihn Engel wie auf einer Sänfte in Abrahams Schoß, also zum Ehrenplatz am himmlischen Festbankett an Abrahams Seite. Das klingt märchenhaft, so eine Umkehr aller Verhältnisse. Aber im Lukasevangelium, in dem diese Geschichte steht, ist das gar nichts Neues. Das ist geradezu das Programm des Lukasevangeliums. Schon im ersten Kapitel im Lobgesang der Maria heißt es, Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. In unserer Lesung aus dem Neuen Testament, die Seligpreisungen, die wir gemeinsam gelesen haben, da heißt es ganz ähnlich. Selig gepriesen werden die Armen. Für die Reichen gibt es Weherufe. Das ist das große Versprechen im Lukasevangelium. Gott findet sich nicht ab mit dem Elend der Hilflosen. Er ist ein Lazarus, ein Gott hilft. Wenn man das so sieht, dann müsste man eigentlich gar nicht mehr sagen, poor man Lazarus, armer Mann Lazarus, sondern eher armer, reicher Mann. Wie wenig hat ihm sein Reichtum genützt? Wie aussichtslos ist am Ende seine Lage? Er hat sein Leben lang herrlich und in Freuden gelebt. Weder Geldmangel noch moralische Bedenken haben ihn daran gehindert, sein Leben als eine Riesenfete zu feiern. Kein Wunder, dass als er stirbt, unbedingt dazugesagt werden muss und er wurde begraben. Natürlich hat der ein Prunkbegräbnis bekommen, ein Begräbnis erster Klasse. Aber sein Name wird immer noch nicht genannt, auch hier nicht. Auf dem Grabstein wird wohl ein Name gestanden haben, vielleicht in Marmor gemeißelt. Aber in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist sein Name immer noch ohne Bedeutung. Was der sich für einen Namen gemacht hat mit seinem vielen Geld, das zählt nicht. Und dann geht's drastisch weiter. Der Mann landet in der Hölle. Zu seinen entsetzlichen Qualen kommt, dass er auch noch rüberschauen kann in den Himmel. Dass er auf der anderen Seite Lazarus sieht, und zwar in Abrahams Schoß. Und dann kommt eine unglaubliche Reaktion dieses reichen Mannes. Er ruft dem Abraham zu, schick mir den Lazarus. Also selbst in der Hölle noch glaubt er, dass ihm ein Diener zusteht, der ihm die Lippen kühlt. Das eigentlich Überraschende aber ist, Er hat den Lazarus erkannt auf der anderen Seite. Er kennt sogar seinen Namen. Er hat gar nicht bemerkt, wer da vor seiner Tür liegt, die ganze Zeit. Er hat ihn gar nicht übersehen, er hat nur weggeschaut. Er hat das Elend wohl bemerkt, aber er hat's verdrängt. Er hat den Namen wohl gehört, aber er hat ihn im Leben nie ausgesprochen. Jetzt, wo er selber leidet, da fällt ihm wie selbstverständlich ein, was vorher fast unmöglich schien. Man kann den Elenden doch helfen. Schick mir den Lazarus, dass er mir hilft. Und dann kommt die Antwort, das ist zu spät. Hier gibt's tatsächlich eine unüberwindliche Kluft. Armer, reicher Mann, du hast alles gehabt, was du wolltest. Dass dir doch Entscheidendes fehlt, das hast du nie bemerkt. Du hast nie bemerkt, dir fehlt die Anteilnahme. Dir fehlt, dass du auch teilen kannst. Das hast du nie gewollt. Jetzt ist es zu spät. Poor man Lazarus, armer Lazarus, armer, reicher Mann, aber jetzt doch irgendwie auch arme Zuhörer. Denn was sollen wir denn eigentlich anfangen mit dieser Geschichte? Was so schlicht und so einfach scheint, das wirft für uns ja doch viele Fragen auf, oder nicht? Für mich wäre die erste Frage, erzählt Jesus hier etwa wirklich und ganz konkret, wie es im Jenseits aussieht? Warum steht das nicht auch an anderen Stellen der Bibel? Für mich ist auch die Frage, soll das etwa das Evangelium sein, dass am Ende einfach alle Verhältnisse umgekehrt werden? Ist das die gute Botschaft? Ich wundere mich auch darüber, dass Menschen allein nach ihrem Geschick beurteilt werden, danach, ob sie arm oder reich waren. Es gibt doch auch arme Schurken, oder nicht? Und es gibt reiche Wohltäter. Und schließlich vertröstet Jesus mit dieser Geschichte nicht einfach nur aufs Jenseits. Auf der anderen Seite, da wird's dann besser für euch, wenn ihr hier gelitten habt. Mich macht die Geschichte etwas hilflos. Mit wem soll ich mich eigentlich identifizieren? Ich bin ja weder superreich noch superarm. Aber bis hierher ist diese Geschichte eigentlich auch gar keine Jesus-Geschichte. Denn bis hierher hat Jesus einfach nur das aufgenommen, was so volkstümlich Vorstellung war über Himmel und Hölle. Was Jesus eigentlich sagen will, das kommt erst noch. Und er sagt es weder den Superreichen noch den Superarmen, sondern er sagt es den Pharisäern. Das kann man merken aus dem Umfeld dieser Geschichte, dass er mit ihnen im Gespräch ist. Und die Pharisäer, das ist die Gruppe im Neuen Testament, der wir eigentlich am nächsten stehen. Das waren die frommen Menschen der Mittelschicht, fromme und in der Bibel gut bewanderte Laien. Die könnten sagen, Jesus, deine Geschichte geht uns überhaupt nichts an. Wir leben ja gar nicht in Saus und Braus. Wir nehmen niemanden aus oder versklaven irgendjemanden. Das tun wir alles nicht. Wir geben unsere Almosen so, wie sich das gehört. Deine Himmel- und Hölle-Geschichte, die ist doch naiv. Und mit Volksmärchen geben wir uns nicht ab. Wir halten uns an das Gesetz und die Propheten. Ja, genau. Darauf will Jesus hinaus. Ihr braucht überhaupt keinen extra Einblick in Himmel und Hölle. Ihr wisst auch so, was gut ist und was der Herr von euch fordert. Ihr habt ja das Gesetz und die Propheten. Ihr habt ja Gottes Wort. Was macht ihr eigentlich damit? Prägt es euer Leben? Die unüberwindliche Kluft zwischen Himmel und Hölle, die ist doch nichts anderes als ein Spiegelbild der scheinbar unüberwindlichen Kluft zwischen uns Menschen hier auf der Erde. der Kluft zwischen arm und reich, zwischen gebildet und ungebildet, zwischen liberal und konservativ, zwischen einheimisch und zugewandert. Da sind wir mittendrin in dieser Geschichte, auch ohne dass wir super arm oder super reich wären. Das kennen wir auch, dass es unter uns unüberbrückbare Kluften gibt. Auch die Pharisäer betrifft das, zu denen Jesus redet. Die sind nämlich in ihrem Alltag ständig damit beschäftigt, Grenzen aufzurichten und zu überwachen. Du bist drin, du bist draußen. Du gehörst dazu, du nicht. Die sind anders als wir, die sind auf der anderen Seite. Das ist ein Gedanke, der uns auch manchmal kommt. Und dann gibt's mit einem Mal keine Kommunikation mehr, kein Gespräch mit denen auf der anderen Seite, keine Anteilnahme, keine Gemeinschaft. Bis dahin, dass wir die anderen überhaupt nicht mehr beim Namen nennen, dass wir sie überhaupt nicht mehr in den Blick nehmen, selbst wenn sie in direkter Nachbarschaft leben. Hat das Bedeutung für die Frage nach Himmel und Hölle, für die Frage nach der Ewigkeit und damit ja für das, was gilt, endgültig gilt? Mir wird an dieser Geschichte, die Jesus erzählt, brenzlig bewusst, es gibt ein zu spät für die Anteilnahme. Es gibt ein zu spät dafür, einem anderen in die Augen zu schauen und seinen Namen auszusprechen und mit ihm zu reden. Es gibt ein zu spät für die Gemeinschaft mit den Leidenden und den Ausgegrenzten. Das kann man nicht auf irgendwann verschieben. Der Zeitpunkt dafür ist jetzt. Und um das zu wissen, muss wirklich niemand aus dem Jenseits kommen und uns das erzählen. Dafür reichen das Gesetz und die Propheten, dafür reicht das biblische Zeugnis. Zum biblischen Zeugnis gehört ganz zentral dazu, Jesus überwindet die Grenzen, die scheinbar so feststehen, die wir für unüberwindlich halten. Jesus geht auf Menschen zu, auf Reiche und auf Arme, auf Wohlhabende und auf Heillose. Jesus hat keine Berührungsängste. Und Jesus will uns helfen, dass wir über unsere Grenzen hinauskommen. Er hat uns ja immer wieder dazu aufgefordert, ihm nachzufolgen. Und das ist ja nichts anderes als ein Aufruf zum Grenzübertritt. Jesus überwindet Grenzen. Wer ihm nachfolgt, der muss mit rüber über die Grenzen. Dahin, wo Menschen dringend Hilfe und Anteilnahme brauchen. Dahin, wo Menschen nicht mehr gesehen werden und nicht mehr angesprochen werden. Wenn wir so Jesus nachfolgen, dann haben wir die besten Aussichten. Und das gilt auch im Hinblick auf den letzten Grenzübertritt, den vom Tod, vom Leben zum Tod. Denn den hat Jesus auch schon gemacht. In der Gemeinschaft mit ihm ist auch diese Grenze überwunden. Amen.